Ja, liebe Gemeinde, wir haben ganz viele Texte aus der Bibel gehört. Und ihr habt gehört, wir haben einen Text, den wir vielleicht auch eher viel mehr an Ostern gehört. Es geht um die Kreuzigung von Jesus, aber es ist auch gleichzeitig so eine Basis von unserem Glauben. Das, was uns ausmacht, das, wo wir unser Fundament drauf haben. Und ihr habt es auch gehört, der Text geht darum, Menschen scheiden sich an Jesus. Jesus kommt, bezeugt Wahrheit und Menschen wollen ihn kreuzigen. Und der Pilatus, der eine spezielle Rolle einnimmt, aber auch auf die Seite geht von denen, die ihn kreuzigen. Und darum habe ich die Predigt genannt, auf welcher Seite stehst du von diesen Leuten? Wir haben das Johannes-Evangelium gelesen, den Text in Johannes. Und wenn wir uns jetzt hier daran erinnern, wir haben es eigentlich mit Geschichte zu tun. Wir haben den Text gehört, Jesus ist gekommen vor die Menschen, vor den Pilatus, vor der obersten Gerichtssaal vom jüdischen Volk. Und wir haben es mit Geschehen zu tun. Geschehen in der Vergangenheit. Und die Bibel bringt es uns nüchtern. Sie zeigt, wie Jesus ist immer wieder geschlagen worden. Es ist ungefärbt. Es ist nicht völlig getrübt von dem, was der Text oder was der Schreiber noch sonst überbringen will, sondern es ist plumpe Geschichtsschreibung eigentlich. Und die ganze Bibel ist schlussendlich auch Geschichte. Es ist Gegenwart, es ist Vergangenheit, aber es ist gleichzeitig auch Zukunft. Und auch die Theologie, die wir haben, die Bibel von Grundlage, wir nehmen es nicht aus uns. Es kommt nicht aus dir, aus mir, sondern es kommt aus dem Wort. Es kommt aus der Bibel. Aus dem, was Gott gehandelt hat in der Vergangenheit. Das, was er da hat. Und wir sehen, so wie sich Gott gezeigt hat, so wissen wir auch, wer Gott ist. Gott hat sich gezeigt in der Vergangenheit. Und das auch in Jesus am Schluss. Und wir sehen, wie er ist. Und wir haben verschiedene Berichte in der Bibel über Jesus. Und da sehen wir vor allem das Evangelium. Wir haben viermal vier unabhängige Schriften über Jesus, die zeugen, was er da hat. Und sie übereinstimmen. Perfekte Übereinstimmung über Jesus, sein Leben. Und wenn wir das sehen, sind wir jetzt auch heute in unserem Setting oder in der Begebenheit. Wir sind 30 nach Christus. Jesus ist im Verhör. Wir sind in Jerusalem, es sind echte Menschen. Wir haben den Pilatus, den Statthalter von Jerusalem und dem Römischen Reich. Wir haben die Jünger von Jesus. Wir haben Sadduzäer, Pharisäer, das sind Sekten vom Judentum. Wir sind mit echten Leuten zu tun. Und der Schreiber hat Jesus gesehen. Er ist nicht jemand, der später mal geschrieben hat, sondern er ist mit Jesus dabei gewesen und er hat auch gesehen, wie er gekreuzigt wurde. Und er beschreibt es. Und hat auch gesehen, wie Jesus wieder verstanden ist. Wie er wahrhaftig verstanden ist. Und Jesus, haben wir gelesen im Vers 28, wer es noch nicht aufschlagen hat, darf es gerne aufschlagen. Johannes 18, 28. Und wir sehen jetzt ab dem Vers 28, das jüdische Volk, die Führer vom jüdische Volk bringen Jesus zum Statthalter Pilatus. Er ist der oberste Machthaber. Er kann entscheiden über Leben und Tod, weil Menschen, die verurteilt werden, können die Juden selber nicht mehr umbringen. Es ist ihnen weggenommen worden, wo die Römer Jerusalem eingenommen haben. Und so entscheidet der Pilatus über den Gerichtsfall. Und darum wird auch Jesus zu ihnen gebracht. Und wenn wir den Hintergrund sehen, warum das Jesus überhaupt gefangen genommen ist, dann beschreibt uns der Johannesbrief das in seinem Kapitel vorher. Jesus ist unterwegs in seiner letzten Woche vor Ostern und er wird festgenommen, weil er verraten wird. Aber für Jesus ist das nicht überwältigend. Er hat es schon vorausgesagt, während seinem Wirken. Es ist auch in der Schrift, in der Bibel schon vorausgesagt, dass Jesus wird kommen. Wir haben es gelesen und wir kommen dann noch dazu. Oder haben Sie es gelesen? in Jesaja-Stelle mit Musik unterlegt. Es ist uns schon viel früher bezeugt worden. Und so ist Jesus gefangen worden, zum ersten Hohepriester gebracht worden und sie haben Schuld gesucht, um Jesus können zu töten und Jesus können wegzuschaffen. Sie haben etwas gegen Jesus gehabt. Und was war das? Jesus war nicht ein Verbrecher, sondern er hat ihre korrupten Herzen aufgedeckt. Jesus hat die Führer vom Volk, die sich Regeln haben gebaut, dass sie gut dastehen, dass sie mit ihrem heuchelnden Herz nicht aufgedeckt werden, dass sie Leute Sachen vorschreiben können, die sie selber nicht mehr einhalten. Und Jesus hat ihnen aufgezeigt, dass sie eine Herzensveränderung brauchen. Dass sie vielmehr nicht von außen, was sie tun, das Wichtige ist, wie sie ihren Glauben vorspielen, sondern vielmehr, dass sie von innen Veränderung brauchen. Dass sie die Gesetze nicht nur einhalten können, sondern es braucht jemanden, der die Gesetze einhalten kann. Und sie wollen nicht umkehren und darum wollen sie Jesus töten. Und sie brauchen einen Grund, sie finden aber keinen. Und so gehen sie weiter. Und wir sehen, sie gehen weiter zum nächsten hohen Priester, zum Aktiven, zum Kaiaphas. Das ist kurz bevor wir zu unserer Stelle kommen. Und auch da, sie finden nichts, sie bringen Zeugen vor, falsche Zeugen, nichts übereinstimmt, aber gar nichts trifft, wo sie könnten sagen, mal, er hat den Tod verurteilt. Und so gehen sie ihr eigenes Gesetz und entscheiden, wir brauchen ihn weg, wir müssen ihn weg haben. Sie verletzen ihre eigenen Regeln und bestimmen ihn als verurteilt, auch wenn er nichts da hat. Und so gehen sie jetzt zum Pilatus und führen ihn vor ihn. Und da kommen sie, wir lesen, in den frühen Morgenstunden wurde Jesus vom Haus des Hohepriesters Kaiaphas zum Palast des Statthalters gebracht. Die Juden selbst betraten dieses Gebäude nicht, denn sie wollten nicht unrein werden. Sie sind zum Statthalter gekommen, dort, wo entschieden wird, und sie wollten das Trümmer in töten. Einerseits, weil sie nicht mehr dürfen, aber auch, weil sie das Volk gefürchtet haben. Vor 2 Tagen ist Jesus noch in Jerusalem reingekommen und das Volk hat gerufen, Hosianna, Hosianna, der Sohn Davids, der König Israel. Das Volk hat ihn als den verheißenen Retter gesehen, der schon immer in der Bibel im Alten Testament versprochen wird. Aber die jüdischen Führer haben das nicht wollen. Sie haben ihn abgelehnt und gleichzeitig sind sie aber auch an Prophezeiungen erfüllen. Weil wenn die Juden Jesus getötet hätten, hat man gesehen, sie hätten ihn gesteinigt. Sie hätten ihn nicht einfach gekreuzigt. Aber Jesus, und die Bibel zeigt uns, während er lebt, dass er erhöht wird werden. Dass er für die Menschen wird erhöht werden am Kreuz. Dass er wird gekreuzigt werden. Und genau das erfüllt sich. Jesus ist also kein Opfer vor Situation, sondern er hat die Umstände in der Hand. Er zeigt und bringt, was durchgeht. Und da wir die Textlesung schon hatten, sehen wir jetzt, sie kommen zu Jesus, zu Pilatus, sie bringen ihn vor und Pilatus sagt, kreuzigt ihn selber, wenn er doch etwas hat, wenn er etwas gemacht hat. Und Pilatus weiss, er ist auf dünnem Eis. Auf dünnem Eis, weil in der Vergangenheit hat es schon viele Revolten gegeben vom jüdischen Volk. Sein Chef, der Kaiser, Caesar Tiberius, hat Probleme mit dem Pilatus. Und er ist kurz vor dran, dass er den Pilatus absetzt. Kurz vor dran, dass er eigentlich seinen Job oder vor allem sein Leben verliert. Und so weiss der Pilatus, wenn ich jetzt nicht höre auf das jüdische Volk, dann werden sie wieder einen Aufstand machen und ich werde wahrscheinlich sogar mein Leben verlieren. Also ist er unter Druck und die Bibel zeigt uns ab dem Vers 31, wo wir lesen, er sagt geht und die dann selber nach eurem Gesetz verurteilen. Und die Bibel schreibt, so sollen sich die Worte von Jesus erfüllen, mit denen er vorausgesagt hatte, wie er sterben würde. Und wir lesen das im Matthäus Evangelium, im anderen Bericht, wo über Jesus geschrieben ist, auf dem Weg nach Jerusalem nahm Jesus seine 12 Jünger beiseite und sagte ihnen, vor dem, dass er überhaupt irgendwo gekreuzigt wird, wir gehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird der Menschensohn den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Man wird ihn zu Tode verurteilen und denen übergeben, die Gott nicht kennen. Sie werden ihn Spott mit ihm treiben, ihn auspeitschen und ans Kreuz schlagen. Aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Jesus hat gewusst, was auf ihn kommt. Jesus hat die Leidenszeit durchgemacht. Jesus hat das auf sich genommen, obwohl er gewusst hat, was kommen wird. Und der Pilatus, obwohl er ungerechter Richter ist, hat er doch irgendwie gemerkt, dass der Jesus nichts Falsches gemacht hat und er probiert, die Wahrheit zu erhalten. Wir sehen immer wieder, wie gesagt, er hat nichts da, er ist unschuldig. Und doch, das Volk immer wieder, kreuzige ihn. Pilatus ist unter Druck. Also, versucht, die jüdischen Führer zu besänftigen und gleichzeitig eine klare Sicht vor Wahrheit irgendwie probiert zu erhalten. Und wir sehen, wenn Jesus fragt, bist du der König der Juden? Im Vers 33. Und die Anklage oder die Frage ist brandgefährlich, wenn er jetzt sagt, also wirklich König ist. Dann ist das etwas, das gegen das römische Reich geht. Weil nur die Römer setzen Könige ein und alle anderen Könige werden unterdrückt. Und werden mit Todesstrafe weggekommen. Und so fragt Jesus, Vers 34, bist du selbst auf die Frage gekommen oder haben dir das andere über mich gesagt? Ja, wenn die Römer das gesagt haben, dann ist das ein Problem. Aber das heisst nicht, wie sich die Geschichte zeigt. Sondern die Juden, und das zeigt, desto mehr, dass auch das ein innerliches Problem ist und gar nicht der Pilatus betrifft. Ja, sie haben vielmehr eigentlich den König, den sie doch so lange schon erwarten, abgelehnt. Vielmehr zeigt es, dass sie Jesus ablehnen. Und so geht Pilatus vor und untersucht die Sache selber im Vers 35. Was also hast du getan? Nachdem er nicht zum Ziel kommt, fragt er Jesus halt direkt, okay, was hast du da? Warum bist du vor uns? Und Jesus antwortet uns, ja, ich habe ein Reich. Und jeder Verbrecher hat sich spätestens hier rausgewunden und sich irgendwie drum herum geredet. Aber Jesus zeigt, ja, und mein Reich existiert. Und es ist aber gleichzeitig ganz anders, als du das erwartest, Pilatus. Mein Reich, meine Herrschaft stammt nicht aus dieser Welt. Jesus ist nicht mit einem irdischen, mit einem politischen Reich in Verbindung, nicht der Ursprung in diesem Weltsystem oder im Bösen von dieser Welt. Nicht, es ist nicht gegen Gott, sondern es ist Gott selber. Und Jesus gibt den Beweis, indem er sagt, wäre ich ein weltlicher Herrscher, dann hätte ich meine Leute für mich gekämpft, damit ich nicht in die Hände der Juden falle. Wenn Jesus das irdische Herrschaft hätte, dann hätte sie gekämpft. Und desto erstaunter fragt er jetzt Pilatus jetzt, du bist also doch ein König? Du bist ein König? Und Jesus sagt, ja, ich bin ein König. Unverhüllt geht er zu. Und Jesus offenbart sich als der König. Und wir lesen in Vers 37, für was ist Jesus König? Ich bin dazu gekommen und geboren. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. In Johannes 14,6 offenbart sich Jesus auch immer wieder aus der Wahrheit. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich will das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Jesus offenbart sich immer wieder als die eine Wahrheit. Er wird zu dem Eckstein, zu dem Punkt, wo sich Menschen scheiden. Ist Jesus wirklich die Wahrheit oder ist er nicht die Wahrheit? Und mit dem Reden und Tun, was Jesus da hat, hat er gezeigt, dass er die Wahrheit hat. Er hat immer wieder bestätigt, er lügt nicht, er ist ohne Falsches. Und so hat er von seiner Geburt bis zu seinem Tod und seiner Auferstehung bewiesen, dass er die Wahrheit ist. Und in diesem Reich vor Wahrheit, dort ist Jesus der König. Dort ist er der, der regiert. Und wer gehört zu diesem Reich? Jesus sagt uns, oh, wer sich von der Wahrheit bestimmen lässt, der hört auf mich. Die, die Jesus zu seinem Reich gehören, die hören Jesus seine Stimme. Die hören, was er sagt und die hören auf seine Stimme. Und seine Leute sind Leute vor Wahrheit. Nicht vor Lüge, nicht von dem, der gegen Gott ist, nicht von dem, der rebelliert gegen Gott, sondern sie suchen Gott. Sie sind Teil von Gott. Im Vers 38 sehen wir zynistische Kommentar, wie wir so heute kennen können. Wahrheit, was ist das überhaupt? Erwiderte Pilatus. Und der Pilatus öffnet sich dieser Einladung, dieser Wahrheit nicht. Er gibt sich dieser nicht her. Und auch heute sehen wir immer wieder, wie Wahrheit relativ ist. Auch für ihn, für Pilatus ist Wahrheit relativ. Alles hat können umentschieden werden, hat können fließend sein, ist viel mehr nach Gefühl, nach Umständen entschieden worden. Aber Wahrheit ist schlussendlich doch absolut. Spätestens bei Gott, wo absolut ist, wo unveränderlich ist, wo die Wahrheit schlechthin ist und die Wahrheit kann nicht verdreht werden. Hey. Man kann sie anders darbringen, aber die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Und der Widersacher, der Gegner von Gott, Satan, er lügt auch gegen die Wahrheit, wo uns immer wieder sagen will, dass wir Freude und Glück abseits von Gott finden können. Abseits von dem Schöpfer, der uns gemacht hat, wo die Wahrheit per se ist. Aber Pilatus bleibt dem Wahrheitskönig fremd. Er bleibt hoffnungslos. Er hat Wahrheit wahrhaftig in die Augen geschaut. Er hat Jesus vor sich gehabt und hat Wahrheit wieder verworfen. Er hat sich abnehmen und ablehnen, aber er hat keinen Mittelweg gehabt. Und so sehen wir, wie er auch sich zu denen gestellt hat, wo Jesus schlussendlich gekreuzigt hat. Und so gehen wir weiter im Text und sehen, ab Vers 38, dass das Volk Jesus immer noch kreuzigen will. Und so sucht der Pilatus eine andere Lösung. Er versucht doch, jetzt eine schuldlose Person wie Jesus wieder frei zu bringen. Und das, indem er jetzt ihnen die Option bringt. Weiter Jesus frei lassen. Weiter jemand, der ungerecht ist, frei lassen. Der kein Verbrechen da hat. Wo Jesus ein Wundertäter ist. Er, der Heiler ist, der Menschen heilig gebracht hat. Der sündlos gelebt hat. Und Menschen, tausende Menschen mit wenig Essen ernährt hat. Und der Gutes da hat. Und gleichzeitig haben wir den Mörder, den Barabbas. Er ist gegen das Volk. Und wir sehen, das Volk schreit: Nein, nicht den. Wir wollen Barabbas. Barabbas aber war ein Verbrecher. Sie haben den Korrupt, den Bös, den schlechten Mensch wollen. Er, der blutige Aufstände da hat und nicht Jesus. Was? Sehe ich dich, Jesus, wollen? Also hat es nicht geklappt, wie der Pilatus hat wollen. Er hat gehofft, dass er Jesus doch irgendwie noch rausbringen kann, dass er feiner rauskommt. Aber es hat nicht funktioniert. Blutlust, dass sie Jesus wollen töten. Der Hass gegen Jesus hat sie weiter dazu gebracht, dass sie ihn kreuzigen. Und so kommen wir zum weiteren Versuch, den Pilatus probiert. Er kommt und er lässt Jesus geißeln. Er lässt Jesus auspeitschen. Und das, obwohl er nichts da hat, das ist ungerecht, das ist illegal. Es gibt keinen Grund und Basis dazu. Aber er hofft auf ein Ende. Und es ist jetzt am Sonntagmorgen nicht das Schönste, um uns vorzustellen, aber so eine Auspeitschung wird uns hier recht nüchtern beschrieben. Es wird geschrieben, Jesus abzuführen. Da befahl Pilatus, Jesus abzuführen und ihn auszupeitschen. Aber wenn wir uns sehen, was passiert ist, er ist an einem Pfahl da geworden. Oftmals sind sie ausgestreckt worden oder in die Luft gehängt, dass sie nicht mehr am Boden sind. Und die Peiniger, die Quäler, römische Soldaten haben das Opfer geschlagen und geschlagen. Und wenn sie nicht mehr mögen, haben sie wieder weiter. Sie sind abgelöst worden, haben wieder weitergeschlagen. Und gleichzeitig haben sie ein Folterinstrument gehabt, das ähnlich war wie einem halben Baseballschläger mit Lederriemen dran. Mit Metall und Knochenstück. Und haben das Opfer abgeschlagen. So, bis alles aufgeklafft ist, bis Wunden sind vorgekommen, bis Adern sind vorgekommen, Knochen können freigesetzt werden. Viele davon sind gestorben in dem schon vorher. Und im Jüdischen hatten sie zum Beispiel ein Limit von 40 Schlägen. Aber die Römer hatten das nicht gehabt. Sie hatten Freude an diesen Sachen. Sie haben Jesus immer wieder auspeitscht. Und an dem Ort, wo Jesus die grösste Würde genommen wurde, wo Jesus alles genommen wurde und gleichzeitig noch eine Dornenkrone aufgedrückt wurde, mit grossen Längen Stacheln und gleichzeitig noch ein Purpurmantel, wo er darstellt als ein König, aber ein erbärmlicher König. Sie verhöhnen Jesus und sie sagen jetzt im Vers 3, da stellten sich die Soldaten vor ihn hin und spotteten, es lebe der König der Juden. Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Für die Römer war das ein Spiel. Sie haben über einen König gespottet, wo die Juden doch auch erwartet haben. Und der Pilatus wird zeigt jetzt, nachdem es passiert ist, dass Jesus immer noch unschuldig ist. Trotzdem, was passiert ist, er ist unschuldig. Und er führt Pilatus vor die Menge. Dann kam Jesus heraus, er trug die Dornenkrone und den roten Mantel. Pilatus forderte die Menge auf, seht ihn euch an. Was für ein Mensch. Jesus, eine zerbrochene Person, eine Jammergestalt eigentlich. Alles aufgerissen am Körper. Er hat keine Macht, keine Armee. Niemand ist ihm zur Hilfe. Ist das nicht genug? Ist das nicht das, dass dir endlich Jesus frei lässt? Und genau in dem entwürdigsten Moment von Jesus, der Jesus, der König vor Wahrheit, und da sehen wir, da erfüllt sich genau, warum Jesus in die Welt ist gekommen. Wo Jesus anfängt, hier physisch auch die Sünde vor der Welt zu tragen. Die Sünde von uns Menschen, von mir, von dir, was wir da haben, wo Jesus auf sich nimmt. Es ist nichts Freudiges, es ist grausam. Und wir sehen, was auch die Sünde, die Rebellion gegen Gott anstellt, was Jesus hat müssen tragen für uns. Und wir haben es wunderbar gelesen oder eben gehört, wie Jesaja 600 Jahre und mehr vor Jesus schon geschrieben hat. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unseren Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus hat das auf sich genommen. Nicht, weil er ein Friedenskämpfer ist, sondern weil er meine Schuld und deine Schuld gezahlt hat. Er hat den Weg durchgegangen. Und die jüdischen Volksführer erblicken Jesus ab Vers 6. Und sie sehen und sie rufen wieder: ans Kreuz mit ihm. Sie sehen nicht Erbarmen in Jesus. Sie wollen Jesus nicht freilassen. Und so soll Jesus gekreuzigt werden. Und wir sehen, daraufhin rief Pilatus: Dann nehmt ihn doch selbst und kreuzigt ihn, denn ich bin überzeugt, er ist unschuldig. Die Juden entgegneten: Wir haben ein Gesetz, an das wir uns halten, und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich als Gottes Sohn ausgegeben. Das letzte Mal, wo der Pilatus Jesus als unschuldig deklariert, 6-mal ist es gesamt und doch nichts ändert. Und immer wieder bringen sie Klagen gegen Jesus. Sei es, er wollte den Tempel zerstören und wieder aufbauen. Oder er hätte das Volk gegen die Römer gehetzt. Aber nichts davon konnte sich beweisen. Und jetzt die Anklage. Er hat sich selber als Sohn Gottes ausgegeben. Das sehen wir immer wieder im Johannes-Evangelium. Ja, Jesus hat gesagt und offenbart, er ist Gott. Auf die Welt ist gekommen, wo Mensch angenommen hat. Gott hat sich gezeigt uns Menschen durch Jesus. Und wie faszinierend. Jesus wird jetzt angeklagt für etwas, was er wirklich ist. Für Gottes Sohn. Für das, was er durchgemacht hat und was er sich offenbart. Er ist der Sohn Gottes und wird für das verurteilt. Also töten sie ihn jetzt für die Wahrheit. Sie töten ihn für das, was richtig ist. Und so geht der Pilatus auf, damit kein Aufstand passiert. Und er übergibt Jesus den Soldaten ganz am Schluss in Johannes 19,16. Da gab Pilatus nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Und die jüdische Volk, die jüdischen Führer, die dort sind, sagen: Ja, das ist gut. Und wir tragen die Folgen davon. Wir nehmen das Blut, das ihnen getötet wird, auf uns. Und geschichtlich wissen wir sogar, sie haben den Preis bezahlt. Jerusalem ist zerstört worden. Aus 70 nach Christus sind sie zerstört worden, ausgelöscht. Und warum hat die Menschenmenge das also wollen? Warum hat sie doch Jesus wollen töten, was sie doch gesehen haben? Er ist unschuldig, er hat nichts gemacht. Er ist auspeitscht worden. Warum? Einerseits zeigt uns die Bibel, weil Jesus Gott, und dann weil wir Menschen gegen Gott in Feindschaft stehen und wir ihn nicht wollen. Weil jeder Mensch von uns, in unserer Natur, Jesus sich nicht will, unterordnen. Wir rebellieren gegen Gott. Unser Herz möchte Gott nicht. Wir wollen lieber autonom sein, weg von Gott, allein, selber bestimmen können. Und wir sind nur das, sondern wir sind ja aktiv oftmals gegen Jesus, gegen das Gute. Wir sind aus dem Reich der Finsternis, wie es die Bibel uns zeigt. Und vor allem aber am wichtigsten auch, Jesus hat es durchlebt, weil es Gott selber erlaubt hat. In dem Moment hat Jesus angefangen, unsere Strafe auf sich, die Strafe von uns auf sich zu nehmen. Wenn er das nicht hat, dann wäre unsere Sünde, unsere Strafe, die wir gegenüber Gott haben, nicht zahlt. Jemand hat den Weg müssen gehen und wir Menschen können nicht gehen, weil wir selber nicht vollkommen sind. Unser Leben reicht nicht, um Gott irgendwie zu dienen. Wir können nicht mehr tun, wo uns irgendwie wieder gut macht mit Gott. Und darum braucht es einen Mensch, der perfekt ist, der schuldlos ist, der nichts Falsches gemacht hat und sich hergibt für uns. Jesus hat die Strafe am Kreuz erlitten, damit wir nicht müssen, wenn wir glauben. Und so sehen wir in Gott, wie er souverän alles zusammenbringt, jeden Faden, Prophezeiungen erfüllt, wo er schon lange vorausgesagt hat, dass Jesus am Kreuz sterben wird, dass er schuldlos wird sein. Der Mensch Gott, der auf die Welt ist gekommen. Und wir sehen es auch in den Evangelien, nachdem Jesus gekreuzigt worden ist. Am Freitagabend wird er ins Grab gebracht. Das Grab wird sogar noch bewacht, wo die Juden mal gehört haben, es könnte ja sein, dass sie Jesus wieder stellen aus dem Grab, so wie es mit Römern bewacht. Und noch weiter später lesen wir, wie Jesus sich 40 Tage lang den Menschen gezeigt hat. Zuerst seine Jünger, 12 Jünger, noch weiter 500 Personen gleichzeitig und noch andere Menschen, die alle beschrieben sind. Jesus hat sich gezeigt und die Apostel verändert. Jesus hat die, die ihm nachgefolgt sind, selber zu solchen Menschen gemacht, die das Leben nicht gering geachtet haben und selber sind gestorben für die Botschaft. Sie haben nichts mehr gewonnen. Oder Johannes, der Apostel, der das schreibt, hat nichts gewonnen, durch das er das geschrieben hat. Sie haben keine Erde, keinen Raum. Und doch, ab dem Moment, wo sie Jesus gesehen haben, sind sie bereit gewesen zu sterben. Sie sind bereit gewesen, tot zu gehen, um die Wahrheit zu verkünden und Menschen weiterzugeben. Und so stellt sich für uns alle die Frage, ja, wo stehen wir? Stehen wir auf dieser Seite von Pilatus und uns irgendwie überschlagen, doch gegen Jesus, gegen die Wahrheit? Oder sind wir schon grundsätzlich gegen ihn, wo Gott gar nicht annehmen will? Oder sind wir Nachfolger von Jesus, die ihm vertrauen, aber doch auch schwach sind? Alle Jünger haben zu dieser Zeit Jesus verlassen, als er gekreuzigt wurde. Wir sind schwach, wir Menschen, aber Jesus hat triumphiert. Und vielleicht sagst du auch, ja, was Jesus da wurde, ist schlimm, es ist grausam, ich würde das nie machen, das ist unmöglich. Und vielleicht sagst du, er ist ein guter Lehrer einfach gewesen. Ein religiöser Lehrer, der ein gutes Lebensbeispiel gibt für Freundlichkeit, wo Menschen geliebt hat, wo uns gezeigt hat, was doch Liebe wirklich heisst, was Aufopferung heisst für Menschen. Aber ihr Lieben, die Bibel zeigt uns nicht oder gibt uns nicht Option für einen Jesus, der einfach lieb war und auf die Welt ist gekommen, wieder gestorben, sondern es spaltet sich eine Frage, wer ist Jesus? Und Hebräer 6,6, ein anderer Brief im Neuen Testament, zeigt uns, wenn wir Jesus ablehnen, dann sind wir genau auch wieder immer an dieser Position, wie das Volk, das jüdische Volk, das Jesus hat, wollte kreuzigen. Weil wir auch wieder in dem Moment Jesus ans Kreuz schlagen. Weil wir sagen, er hat nicht ausgereicht. Er, was er da hat für mich, ist nicht vollkommen. Und so tun wir ihn wieder verspotten, verhöhnen. Er wird wieder von uns ans Kreuz geschlagen. Es gibt keinen Mittelgrund für uns. Sind wir Jesus für ihn oder gegen ihn? Die Geschichte macht es so klar. Entweder anerkennen wir Jesus als der, der Wahrheit ist. Als der, der was bis da hat. Der für uns gezahlt hat. Und wir können Versöhnung haben. Oder wir stellen uns zu den Kreuzigern und schreien mit ihnen. Und solange wir dort stehen, sind wir getrennt von Gott. Und Jesus zahlt nicht für uns. Jesus hat nicht die Sünde für uns auf sich genommen, weil wir es ablehnen, weil wir ihn verwerfen. Und so zeigt uns die Bibel, Ein Ort, der nach unserem Tod kommt, der nicht schön ist. Voller Schmerz, eine Ewigkeit, trennt von Gott, ohne Hoffnung, ohne Freude. Die Bibel nennt es die Hölle. Aber, oder ich kann mir nicht vorstellen, hey, die Bibel gibt uns aber nicht das als Antwort. Sie gibt uns viel mehr dazu. Es bleibt nicht bei dieser Hoffnungslosigkeit. Wir müssen ja nicht getrennt sein von Gott, sondern vielmehr dürfen wir sehen, was Jesus ja anbietet. Er bietet mit dem Kreuz Rettung an. Er ist gekommen für mich, und wenn wir Jesus anerkennen als das, was er ist, was er da hat, wenn wir lesen und glauben, dann sagt uns Jesus gleichzeitig auch zu. Und das hat er auch wunderbar am Kreuz. Jesus ist gegangen mit zwei weiteren, wo wirklich Verbrecher war. Der eine hat ihn verspottet und der andere hat an ihn geglaubt. Und Jesus hat ihm verheißen, durch sein Glauben, dass er noch heute wird mit Jesus Gemeinschaft haben, noch heute wird die wunderbare Herrlichkeit schmecken, noch wird ewig teilhaben mit Jesus, obwohl er ein Verbrecher war, obwohl er schlimm war. Jesus vergibt uns, er verändert unser Herz, er macht unser neues Herz und er gibt uns Leben, er gibt uns Freude, er gibt uns Ruhe, endlich Ruhe von dieser Sünde, von dem, was uns immer wieder wegnimmt von Gott, was uns wegzerrt. Jesus ist gekommen für mich und für dich. Und der Pilatus ist in dieser Geschichte auch eine Katastrophe. So wie sie, die ihn kreuzigen. Und er, oder wir sehen weiter in der Geschichte, das Einzige, was überbracht ist von ihm, er ist doch aus dem Amt enthoben worden, weil doch ein Aufstand noch passiert ist. Später durch etwas. Und der nächste Eintrag ist, er hat sich selber getötet. Er hatte keine Hoffnung gehabt. Ein tragisches Ende, aber auch ein tragisches Ende für jeden, der Jesus darf sehen, der Jesus von ihm darf mitbekommen und ihn wieder verwirft. Und so wollen wir auch gemeinsam, wir wollen ihm vertrauen, einfach auch wieder auf ihn schauen. Sehen, was Jesus für uns da hat, uns neu erfreuen. Es ist die Grundlage von unserem Glauben. Jesus ist herrlich, Jesus hat sich offenbart und Jesus hat Grosses da für uns. So oft vergessen wir es wieder. So oft ist es einfach normal. Aber Jesus hat all das. Körperlich erfahren, aber auch der Zorn. Die Schuld von dieser Sünde hat er getragen für uns. Er hat ewige Strafe für uns gezahlt, damit wir frei sein können. Frei auf Ewigkeit. Also lasst uns gemeinsam auf Jesus schauen und ihm vertrauen. Ich möchte beten. Jesus, Gott und Vater, danke für die mächtige Geschichte, die du uns gezeigt hast. Danke, hast du die Geschichte aufgeschrieben in perfekter Übereinstimmung. Danke, sprichst du auch zu unseren Herzen. Danke für den Text, Herr. Du hast gezahlt. Alles hast du gemacht, Herr. Und Herr, bitte mach du auch, dass wir verändert werden, dass wir uns alle können, dir die annehmen, dass wir alle dich können. Freude haben dir, dass wir weiterhin können an dir staunen, Jesus, was du Grosses gemacht hast. Du uns verändern, Jesus. Wo es nicht wir sind, sondern wo es du bist. Danke, bist du so gross. Und Jesus, wir wollen dich lieben, wir wollen dich ehren. Tu du das in uns. Du bist gross und herrlich. Dir sei alle Ehre. Amen.